Weiß man inzwischen sicher, wo genau sich das Treffen gehalten hat und wie viele Leute dort
waren? Ja, und zwar nicht in der Nähe von Perpignan. Das war, was die planten. Es gab dann öffentlichen Wirbel darum, das wurde öffentlich bekannt. Es gab auch eine Gegendemonstration in Perpignan an der Place de Catalogne, die nicht sehr groß war, allerdings auch sehr kurzfristig vorbereitet. Das waren circa 80 bis 100 Menschen dort bei der Gegendemonstration. Und das Treffen der Hamaskins fand dann statt, aber nicht in Perpignan, sondern in der Nähe von Montpellier, also weiter östlich, plus minus 100 Kilometer weiter östlich an der französischen Mittelmeerküste. Perpignan ist ja ganz im Westen der französischen Mittelmeerküste, in dem Zipfel, der französisch Katalonien heißt. Und es war dann auch kein Konzert, wie ursprünglich geplant, sondern was stattgefunden hat, war eine Réunion de Cadre, ein Kadertreffen. So wurde es jedenfalls öffentlich bekannt. Also es drang jetzt nicht sehr viel nach außen, was da bei dem Treffen intern passierte. Es war ja angekündigt eigentlich als europaweites Treffen und als Konzert. Bei solchen Angelegenheiten können unter Umständen schon mehrere hundert, ja plus minus 1000 Leute kommen. Es waren jetzt nicht so viel, sondern was durchsickerte war, dass es 100 Leute war und dass es auch nicht den Charakter eines Konzerts, sondern einer Sitzung hatte.
Okay, und bis zum letzten Moment gab es keinen Hinweis auf den Ort, tatsächlichen Ort, wo es stattfinden würde. Gibt es denn kein Interesse der französischen Nachrichtendienste an dieser Szene?
Doch, also darüber ist schon dieses Mal relativ breit berichtet worden. Es gab vor ziemlich genau einem Jahr, im Juni 2012, ein solches Treffen in Ostfrankreich. Noch dazu in der Stadt, die Ortswahl war politisch nicht ganz unschuldig, weil es handelte sich um die Stadt, deren Bürgermeisterin Nadine Morano ist, also eine Rechtsauslegerin der französischen Konservativen, die also auch bei den ungefähr gleichzeitig stattfindenden Wahlen, den Parlamentswahlen im Juni 2012 offen an die Stimmen des Front National, der extremen Rechten, appelliert hatte. Und da waren damals circa 2000 Leute, also in Ostfrankreich. Und das ist damals erst im Nachhinein bekannt geworden. Da gab es damals relativ wenig öffentliche Aufmerksamkeit dafür. Das ist dieses Mal schon anders. Die Presse hat im Vorfeld schon darüber berichtet, also mutmaßlich auch deswegen, also die Presse, also auch die Nachrichtenagentur AFP, mutmaßlich auch deswegen, weil tatsächlich Antifaschistinnen und Antifaschisten großen Wirbel drum gemacht hatten. Wie gesagt, es gab auch diese Gegendemonstration. Das ist schon der Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr.
Und was erklärt diese wiederholten Treffen in Frankreich von europäischen Hammerskins?
Ich glaube, die versuchen einfach das zu machen dort, wo sie es schaffen und wo sie auf relativ wenig Widerstände stoßen. Sie machen das oft im Grenzgebiet Frankreich-Deutschland, aus dem Grunde, weil sie ja zu europaweiten Veranstaltungen versuchen, Leute aus verschiedenen Ländern, aus Nachbarländern zusammenzuziehen. Also es hat mehrmals solche Treffen und Konzerte in Lothringen gegeben. Tool, wo das stattfand letztes Jahr im Juni 2012, ist ja auch in Lothringen. Tool, da kamen eben Leute aus den Benelux-Ländern oder vor allem aus Belgien, aus Deutschland, aus der Schweiz. Dieses Mal ging es wohl eher darum, Leute auch aus Südeuropa zusammenzubekommen, weil Perpignan ist ja in unmittelbarer Reichweite der spanischen Grenze, einige Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Also mutmaßlich suchen die Orte in mehr oder minder starker Grenznähe, um eben den transnationalen Charakter, den europäischen Charakter ihrer Treffen auch zu gewährleisten. Wie gesagt, sie mussten jetzt auf diesen Ausweichort umsteigen. Hatte der ursprüngliche, um noch kurz auf deine Frage zurückzukommen, der ursprünglich geplante Ort im Umland von Perpignan war bekannt. Was dann nicht bekannt war im Vorfeld, war der Ausweichort, weil die natürlich dann auch auf eine gewisse Geheimhaltung Wert legen mussten.
Okay. Und was mir ein Rätsel bleibt, ist, wieso gibt es eine solche internationale Verbindung von Ultranationalisten, die eigentlich nationalistisch und nicht international ausgerichtet sind normalerweise?
Das gibt es ja auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Strömungen der extremen Rechten. Jean-Marie Le Pen, der jetzt eine andere Variante der extremen Rechten vertritt und eine, sagen wir mal, mit größerem Massenanhang ausgestattete, also der einer Wahlpartei vorsteht. Jean-Marie Le Pen hat in den 90er Jahren eine Internationale der Internationalisten gegründet, ursprünglich unter dem Titel Euronat, l'Europe des Nationalistes oder l'Europe des Nations, also das Europa der Nationalisten. Bündnissen oder der Nation. Also die Abkürzung war Euronat. Später hat er die allerdings noch erweitert, weil er in den 90ern auch Kontakte zur damals kurzzeitig regierenden Refah-Partisi, also der Wohlfahrtspartei in der Türkei, einer radikal-islamistischen Partei, aufgenommen hatte. Also er hat die nicht aufgenommen in diese Europa-Internationale, zumal es Ärger gegeben hätte, weil er meinte, das sind auch Leute, die ihre kulturelle Identität verteidigen, aber andere extreme Rechte hätten jetzt weniger Spaß daran, dass da Islamisten mitmachen. Aber er hat, als er Erbakan, den Chef dieser Partei, traf, schon angekündigt, dass man auch an eine Ausdehnung über die europäischen Grenzen hinaus denken könnte. Die extreme Rechte, also in Gestalt dieser Wahlpartei, das Front National, hat ja auch Kontakt zum Beispiel zu japanischen Nationalisten. Im August 2010 waren Jean-Marie Le Pen und Bruno Gollnisch, damals Nummer 2 seiner Partei, in Japan bei einem Treffen von Ultranationalisten. Also die Besonderheit ist Gollnisch. Bruno Gollnisch ist mit einer Japanerin verheiratet. Für Japan besteht schon lange die Faszination, weil es halt auch eine Achselmacht im Zweiten Weltkrieg war und weil es auch ein Land ist, das sehr stark Wert auf seine nationale Identität legt. Also dass sie sich international vernetzen, ist selbst für Kräfte, die jetzt wirklich sehr stark nationalistisch sind, ist eher eine ältere Tatsache schon. Bei den Hammerskins kommt dazu, dass die sich jetzt nicht unbedingt als Nationalisten im Sinne der Verteidigung engerer Nationalstaatlichkeit verstehen, sondern die verstehen sich durchaus als europaweite Verteidiger der weißen Rasse und stellen sozusagen die, in Anführungszeichen natürlich, weiße Rasse, mit dicken Anführungszeichen, die stellen die eher über die Nation im Sinne der Verteidigung der nationalstaatlichen Grenzen. Das ist jetzt bei Jean-Marie Le Pen zum Beispiel durchaus anders, weil er auch die Nation im Sinne der Nationalstaatstradition verteidigt. Aber wie gesagt, auch er verfolgt durchaus diese Einbindung in oder diese Versuche, eine transnationale Politik zur Verteidigung der Nation zu entwickeln.
Und in Frankreich ist es ein Delikt, den Holocaust zu leugnen oder die Nazis zu verherrlichen. Werden denn die Hammerskins verfolgt?
Das ist mir jetzt nichts bekannt, aber ich glaube, der Öffentlichkeit ist auch nicht viel bekannt, was jetzt intern bei diesem Treffen gesagt worden ist. Wenn solche Sachen, das sind ja auch Kadertreffen, wie gesagt, wo die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Wenn sowas nach außen dringt, durchaus, also tatsächlich die Holocaust-Leugnung ist seit 1990, seit der Loi Guizot, einem Gesetz vom 13. Juli 1990 ein Straftatbestand. Apologie de Crime contre l'Humanité, also die Gutheißung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ebenfalls ein Straftatbestand. Das heißt, tatsächlich, wenn solche Sachen nach außen dringen und bewiesen werden können, dann sind das Straftatbestände, die verfolgt werden können, worin ich unter anderem in meinem anderen Leben als Jurist auch zuständig bin, aber andere Menschen auch. Und es gibt also auch Vereinigungen, die regelmäßig solche Straftatbestände verfolgen. Aber man muss schon über Beweise verfügen, das heißt Äußerungen, die öffentlich gefallen sind oder die aufgezeichnet worden sind. Es würde mich jetzt wundern, angesichts des stark elitären und geschlossenen Charakters, das dieses Treffen hatte, dass da jetzt außenstehende Leute, die nicht dieser Bewegung angehören, drin hätten filmen können. Aber wenn, es gibt in der Vergangenheit, gab es Leute, die bei solchen Treffen filmten. Über das Treffen in Toul im Juni 2012 gibt es auch manche Bilder, die nach außen drangen. Es gibt Leute, die das machen, aber die jahrelang sich darauf spezialisieren, die nur das machen. Also wenn man über einschlägiges Material verfügt, könnte man durchaus an Strafverfolgung denken.
Als letzte Frage, ganz kurz, gibt es denn eine europäische Zusammenarbeit, die sich entwickelt hat von den Polizeidiensten oder Nachrichtendiensten nach den NSU-Verbrechen, um die Nazis stärker auf europäischer Ebene zu verfolgen?
Also die Frage müsstest du eigentlich an zuständigen Behörden, also den Innenministerien zum Beispiel stellen, bei einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin dort. Grundsätzlich gab es in der Vergangenheit eben diese Treffen in grenznahen Räumen, gerade deswegen, weil diese Zusammenarbeit eher mangelhaft ausfiel. Allerdings jetzt nicht unbedingt, weil es gar keine grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit gäbe, die gäbe es ja durchaus. Es gibt ja auch jetzt EU-übergreifende Institutionen wie den Europäischen Haftbefehl zum Beispiel. Es mangelte da eher am politischen Willen, die Zusammenarbeit gerade auf diesem Gebiet durchzuführen, weil es als uninteressant galt. Also im letzten Jahr bei dem Treffen in Toul im Juni 2012 war der mangelnde politische Wille auch der Kommune, des Rathauses, sehr, sehr auffällig. Beim NSU-Skandal würde ich jetzt schon sagen, das ist eine innerdeutsche Angelegenheit, das sind jetzt nicht unbedingt andere nationale Polizeidienststellen in der EU gefragt. Der NSU-Skandal, der stößt jetzt schon in der französischen Öffentlichkeit auch auf Aufmerksamkeit. Einige Medien haben ausführlich darüber berichtet, was natürlich mit der Gravität, mit dem gravierenden Charakter der Sache zu tun hat. Aber das ist tatsächlich, das sind deutsche Polizeien, die den NSU hätten verfolgen müssen und die da auch, ich kann das Wort versagt haben schon nicht mehr hören, weil es eigentlich kein Versagen ist, sondern politische Komplizenschaft zumindest von Teilen dieser Apparate, aber das betrifft tatsächlich deutsche Apparate. Es gibt aber andere europaweite Netzwerke, wo es tatsächlich eine europaweite Zusammenarbeit geben sollte, wenn denn Strafverfolgungen passieren. Aber das ist, glaube ich, nicht eine Frage, ob es keine europaweite Zusammenarbeit gibt. Die gibt es auf anderen Gebieten, sondern das ist eine Frage des politischen Willens. Also wenn ich sage, die gibt es auf anderen Gebieten. Es gab ja sogar vor nunmehr einem Jahr den Skandal, dass eine französische Staatsbürgerin an den anderen Staat, nämlich an Spanien, ausgeliefert worden ist, Aurore Martin, die also mit dem baskischen Nationalismus zu tun hatte, was ja eigentlich doch relativ unerhört ist, weil normalerweise gilt ja, dass eigene Staatsbürger nicht an ausländische Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert werden. Insofern ist es, glaube ich, keine Frage generell, ob es solche Zusammenarbeit gibt, sondern eher, welcher politische Wille da ist, jetzt gerade solche offen faschistischen und kriminellen Strömungen dezidiert zu bekämpfen.